die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es nur noch 200 Tage sind, bis dieses Jahrtausend zu Ende geht. Und was waren in diesem Jahrhundert, ich möchte einmal gar nicht weiter zurückgreifen, alles für große Namen, für berühmte Leute. Sie kamen, sie gehen, von unserem Kaiser Wilhelm II. Über den Verbrecher Hitler, Stalin und Churchill und wie sie alle hießen. Sie haben alle Weltgeschichte gemacht, wie man so sagt. Dann auch in Russland hat sich vieles getan. Aber wenn wir heute so hineinschauen, dann stellen wir fest, dass am Ende dieses Jahrhunderts und am Anfang des nun neuen Jahrtausends, des dritten Jahrtausends, im Grunde genommen keine so großen Führerpersönlichkeiten mehr aufgetreten sind. Die Herren dieser Welt, sie gehen, aber unser Herr kommt. Und deshalb möchte ich einmal heute Morgen unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Herrn aller Herren, den König aller Könige, und so vorstellen, wie es die Heilige Schrift tut. Paulus hatte ein ganz großes Anliegen in seinem Leben. Und wenn Paulus, der Mann, der uns Jesus Christus in einer ganz besonderen Weise immer vor Augen gestellt hat, im Philipper 3 darum bitten konnte, ihn, den Herrn Jesus, immer noch besser erkennen zu lernen und die Kraft seiner Auferstehung, ihr Lieben, dann sollten wir es ihm gleich tun. Denn man kann ihn nur wirklich von Herzen lieben. Man kann ihm wirklich nur von Herzen ganz hingegeben nachfolgen, wenn man ihn kennt. Und mit zunehmendem Erkennen des Herrn wird auch unser Verhältnis zu ihm immer inniger werden. Deshalb beschäftigen wir uns nicht mit den Größen dieser Welt, sondern wir beschäftigen uns mit unserem Herrn. Wer seine Bibel etwas näher kennt und sich mit diesem Thema schon beschäftigt hat, der wird feststellen, dass wir in der Heiligen Schrift mindestens 4 Kapitel haben, die uns den Herrn Jesus in ganz besonderer Weise vor Augen stellen. Natürlich haben wir ein schönes, abgerundetes Bild von ihm in den Evangelien. Wir wissen, dass er uns im Matthäus-Evangelium als der König Israels vorgestellt wird, im Markus-Evangelium als der Knecht Gottes, als der Dienende, im Lukas-Evangelium als der Menschensohn und im Johannes-Evangelium als der Gottessohn. Und so zeigt sich besonders im Johannes-Evangelium der Herr Jesus für alle Menschen, wie er wirklich als der Heiland, siehe das Lamm Gottes, sagt Johannes, als er ihn sieht, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und nicht von ungefähr ist gerade eben im Johannesevangelium dieses Evangelium im Evangelium, wie es Luther genannt hat, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und so finden wir gerade im Johannesevangelium unseren Herrn Jesus in besonderer Weise als den Herrn, als den Sohn Gottes. Das fängt ja schon an mit dem sogenannten Prolog im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ein weiteres Kapitel, was uns den Herrn Jesus in besonderer Weise vor Augen stellt, das haben wir in Hebräer 1. Und dort wird nun der Herr Jesus uns gezeigt, wie er als der Vollkommene, der Bessere, der Höhere, ist als alles, was im alten Bunde von ihm geschrieben steht. Da heißt es, dass Gott am Anfang zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, am Ende der Zeit, das heißt am Abschluss dieses Zeitalters im alten Bunde, hat er aber geredet im Sohne. Und die tiefste Offenbarung Gottes ist die Offenbarung im Sohne. Gott hat sich auf vielerlei Weise geoffenbart, sagt uns die Schrift. Einmal nach Römer 1 in der Schöpfung, dass keiner Gelegenheit und Grund hat, sich zu entschuldigen, er habe Gott nicht gekannt, hat sich Gott jedem seiner Geschöpfe geoffenbart in der Schöpfung und es ist keiner da, der sich entschuldigen kann. Gott hat sich geoffenbart in seiner Herrlichkeit. Aber Gott hat sich auch geoffenbart in seinem Volke Israel, das merken wir aus dem Alten Testament. Aber die herrlichste Offenbarung Gottes ist die Offenbarung im Sohne. Und deshalb schreibt er dann auch im Hebräerbrief, Kapitel 1, dieser wunderbare Text. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Und alle Dinge durch sein Wort, seine Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Der Herr Jesus als der Vollbringer, als der Offenbarer dessen, was im Alten Testament vorgeschattet war, wir können sagen, es war dort das Vorbild und in ihm ist es nun Wirklichkeit geworden. Eine weitere sehr kostbare Stelle, die uns den Herrn Jesus zeigt als den Auferstandenen, das ist in der Offenbarung 1. Johannes sagt, als ich ihn sah, und dann schreibt ja Johannes, wie er ihn erlebt hat, das Angesicht glänzend wie das der Sonne, aus seinem Mund ein Schwert hervor, Augen wie Feuerflammen, großes weißes Gewand mit einem goldenen Gürtel, hat er nun die sieben Sterne und die sieben Versammlungen, die sieben Leuchter in seiner Hand. Johannes ist so überwältigt von diesem Blick, obwohl er ihn ja besser gekannt hat als wahrscheinlich die meisten anderen, dass er wie tot zu Füßen fällt und er sagen muss, fürchte dich nicht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich war tot und siehe, ich lebe und habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Und dann noch ein Kapitel, über das wollen wir uns heute Morgen etwas mehr befassen. Das ist Kolosser 1. In Kolosser 1 finden wir nun in einer ganz konzentrierten, ganz tiefen, einmaligen Weise die Aussagen über unseren Herrn Jesus als den bereits im Himmel droben Seienden zu Rechten der Majestät. Aber Paulus zeigt ihn uns, wie er nun als der Sohn Gottes in Herrlichkeit droben ist. Und deshalb ist das Thema des Kolosserbriefes ja die Herrlichkeit des Herrn. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass der Kolosserbrief und der Epheserbrief Geschwister sind, können wir sagen, Zwillinge sind, denn es geht in beiden Briefen des Apostels Paulus um die Herrlichkeit. Im Kolosserbrief zeigt uns der Apostel Paulus die Herrlichkeit unseres Herrn als das Haupt und im Epheserbrief zeigt er uns die Herrlichkeit des Herrn, geoffenbart in seiner Gemeinde. Deshalb ist der Epheserbrief so ungeheuer wichtig für die Gemeinde des Herrn. Und es ist gut, wenn wir uns auch mit diesem Brief immer wieder beschäftigen. Ich lese aus dem Kolosserbrief jetzt einmal einige Verse. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werke fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und allem Langmut mit Freuden, danksagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Ich möchte aus der Fülle dieser Gedanken vom Kolosserbrief her, möchte ja nicht so sehr auf den Kolosserbrief jetzt eingehen, sondern nur auf diese Aussage, die wir gelesen haben, und Ihnen einmal ganz kurz 5 ganz konkrete Aussagen, 5 Bilder dieses wunderbaren Herrn vor Augen stellen. Und ich nenne einmal diese 5 Punkte, damit Sie sich gut merken können. Der erste Punkt ist: Der Herr Jesus ist nach Vers 15 das Bild des unsichtbaren Gottes. Der zweite Punkt: Unser Herr Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Vers 18: Er ist auch das Haupt des Leibes seiner Gemeinde. Er ist der Anfang und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Ich kann zu allen diesen 5 Punkten natürlich keine so ganz große Auslegung geben. Es geht ja nicht um die Betrachtung des Kolosserbriefes, sondern um die Einführung dessen, dass wir wissen, wenn wir sagen, unser Herr kommt, dass wir wissen, wer er auch ist. Was heißt das, wenn in der Schrift steht, er ist das Bild, das Abbild des unsichtbaren Gottes? Kann man von einem Gott, der nicht sichtbar ist, ein Abbild haben? Wir denken daran, dass die Bibel sagt, ihr sollt euch kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von Gott. Jede bildliche Vorstellung, und mag sie auch von Michelangelo noch so herrlich künstlerisch dargestellt sein, ist falsch. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Bibel spricht von Gott immer von Dingen, die unsichtbar sind, aber doch ganz wirklich. Möchte doch keiner behaupten, dass weil man die Liebe im Allgemeinen nicht in irgendeiner Weise sehen kann oder darstellen kann, sondern nur an ihren Früchten sie erkennen wird, dass es deshalb keine Liebe gäbe. Es wird auch keiner behaupten, dass weil man Licht im Grunde genommen nur in seiner Auswirkung sieht und nie so ganz versteht, was es eigentlich ist, von der Elektrotechnik zum Beispiel her. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen und nicht bildhaft darstellen können, die es aber trotzdem in Wirklichkeit gibt. Das ewige Leben können wir uns auch noch nicht vorstellen, es gibt es aber. Die ganze Himmelswelt können wir uns auch nicht vorstellen, es gibt es aber. Ihr Lieben, deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, Jesus Christus ist das Abbild des ewigen Gottes. Und wenn wir wissen wollen, wie unser Gott ist, und das muss ich einmal deutlich und klar sagen, in der heutigen Verwirrung der Sprache oft auch und in dem Verstehen, wenn wir von Gott reden, dann meinen wir nicht einen Universalgott, der sowohl Allah oder Buddha oder Mohammed oder irgendetwas sein kann. Das sind ja alles Namen für Götter. Der Dalai Lama, der heute noch lebt, wird als Gott verehrt. Lieben, wenn wir von Gott reden, und diese Einschränkung möchte ich von vornherein bei allem machen, was ich über Gott sage, dann meinen wir immer den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist nämlich ganz entscheidend. Denn die anderen sind auch Gläubige. In Indien gibt es viele Gläubige, in Japan gibt es viele Gläubige, in anderen Ländern gibt es viele Gläubige. Nur ist die Frage, was ist der Gegenstand, was ist die Person ihres Glaubens? Der richtige Glaube ist der Glaube an Gott, den ewigen, heiligen, einmaligen Gott. Und dieser Gott, die Bibel nennt ihn den Gott der Lebenden, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist der ewige und alleinige Gott, von dem uns die Bibel sagt in den alten Propheten schon, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der alleinige Gott und neben mir gibt es keinen Gott. Alles, was neben diesem Vater unseres Herrn Jesus Christus als Gott sich verehren lässt, ist Götzendienst. Ohne jede Ausnahme. So sagt es das Wort Gottes, so sagt es Gott selber und so wird es auch sein. Deshalb gibt es hier keine Vermischung, kein Synkretismus, was heute so modern ist, dass man alle möglichen Religionen miteinander vermischen will. Es gibt Leute, die meinen, es wäre doch ein ganz großer Fortschritt im religiösen Lager, wenn man eine sogenannte Welteinheitsreligion hätte. Und das gibt es auch. Die sogenannte Bahá'í-Religion ist der Versuch einer Weltreligion. Und diese Bahá'í-Leute, die sind sehr tolerant. Die sagen gar nicht, dass sie die einzig Richtigen sind, wie das manche auch sagen. Sondern die sagen, lasst uns doch einmal vernünftig sein. Lasst uns doch einmal aufhören mit dem Streit um Religion. Wir können doch von jeder Religion das Beste herausnehmen und dann machen wir das als Einheitsreligion, dann sind sie doch alle zufrieden. Sie haben einen großen Tempel gebaut in der Nähe von Frankfurt im Taunus und da wären sie in der Lage, haben sie gesagt, zum Beispiel eine Statue von Mose aufzustellen, damit das Alte Testament berücksichtigt ist. Und sie wären auch bereit, eine Statue von Jesus Christus aufzustellen. Der Buddha kommt sowieso hin, der Konfuzius kommt auch hin, alle namhaften Leute kommen dort auch hin. Warum nicht auch Jesus? Er ist ja auch ein Religionsstifter. Ach, neben da gibt es so wirklich etwas naive Gläubige, die meinen, das sei ein großer Erfolg, dass wenigstens Jesus Christus auch damit anerkannt wird. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist Majestätsbeleidigung. Jesus Christus ist nicht einer unter mehreren. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selber gepriesen in Ewigkeit, sagt die Schrift. Und Jesus Christus sagt von sich selber, Sie kennen den Vers bestimmt, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg zu diesem Vater im Himmel, zu diesem heiligen und ewigen Gott. Natürlich wirst du sagen, es gibt viele Wege nach Rom, geistlich gesehen und auch geografisch gesehen. Aber wir wollen doch nicht nach Rom, weder so noch so. Es geht doch darum, dass wir die Botschaft des Himmelreichs verkündigen, die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus als dem einzigen Heiland und Erretter. Es ist in keinem anderen das Heil. ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin sie errettet werden, außer in dem Namen Jesus. Die Jünger, das können wir in Johannes 14 nachlesen, kamen einmal ganz aufgeregt zum Herrn, der Philippus und der Nathanael. Und sie sagen, Herr, du redest in einer Selbstverständlichkeit vom Vater und mit dem Vater. Jetzt zeig ihn uns doch einmal. Und was sagt der Herr Jesus zu ihnen? Jetzt seid ihr schon so lange, 3 Jahre lang bei mir. Und jetzt sagt ihr, zeig uns den Vater. Und dann gibt er ihnen die Antwort, wer mich sieht, der sieht den Vater. Denn ich und der Vater, wir sind eins. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, Jesus Christus ist der ins Fleisch gekommene, ewige Gott. Das ist ein Geheimnis. Paulus sagt, Gott, seliges Geheimnis, Gott ist geoffenbart im Fleische. Das ist das Geheimnis, was er im 2. Korintherbrief 5 so ausdrückt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und im 1. Timotheus 2 sagt er, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Das ist der ins Fleisch gekommene Gott, der Sohn Jesus Christus. Und als solcher offenbart er uns den ewigen und wahren Gott. Und außer Jesus Christus gibt es keine echte biblische Gottesoffenbarung. Die brauchen wir auch gar nicht, denn Gott hat sich in seiner heiligen Schrift so vollkommen geoffenbart in Jesus Christus, dass alle anderen Offenbarungen nicht Erleuchtung, sondern Verdunklung sind. Das kommt im Kolosserbrief hier deutlich zum Ausdruck. Er, der Herr Jesus, muss in allem den Vorrang haben. Und man tut Jesus Christus keinen Gefallen, wenn man großzügig, ökumenisch, synkretistisch sagt, wir wollen auch Jesus anerkennen als Religionsstifter. Ihr Lieben, Jesus Christus ist kein Religionsstifter. Der ist nicht gekommen zu den vielen Religionen, und als Jesus Christus gelebt hat, waren ja immerhin schon die Buddhisten 500 Jahre alt. Buddha hat ja schon 500 Jahre alt vorher gelebt. Aber das eine muss man zur Ehre Buddha sagen, das wissen die meisten Leute gar nicht. Buddha hat am Ende seines Lebens, er war ja ein ganz normaler Mensch, wenn er auch hochbegabt war, aber am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe die ganze Zeit meines Lebens die Wahrheit gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Und nun sagt er seinen Anhängern, und nun sucht ihr weiter nach der Wahrheit und sucht nach dem Nirvana, nach dem Auslösen, nach dem Nichts. Ihr Lieben, Jesus Christus hat ganz anders geredet. Er wusste, dass er Gottes Sohn ist. Und in Apostelgeschichte 17 lesen wir, für jeden Menschen denkend, verstehend, dass Gott nun die Zeiten der Unwissenheit beendet hat und gebietet, dass alle Menschen Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er einen Mann, und das ist Jesus Christus, als Richter über alles gesetzt hat. Und nun achten Sie einmal, wie genau die Bibel ist. Gott hat jedem denkenden Menschen den Beweis davon gegeben, dass dieser von ihm eingesetzte Sohn der absolute Richter über alles ist, der Weltenbeherrscher ist, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Lieben, wenn Jesus Christus nur am Kreuz gestorben wäre, wenn er, wir haben das vorhin gelesen, am Kreuz von Golgatha zwar Frieden gemacht hat durch sein Blut, dann wäre das nicht die vollkommene Erlösung gewesen. Diese vollkommene Erlösung musste von Gott bestätigt werden, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Römer 4, Vers 25, um unserer Übertretungen willen zwar dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Gott hat jedem denkenden Menschen zuerst einmal durch die Auferstehung Jesu Christi geoffenbart, dass er das am Kreuz vollbrachte, vollkommene Opfer des Sohnes angenommen hat, dass es vollgültig ist und zweitens, dass es kein anderes Opfer gibt und dass er drittens seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und dass Jesus Christus nun zu Rechten der Majestät in der Höhe der Herr aller Herren, der König aller Könige ist und der sein wird, der wiederkommt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der, von dem Hebräer sagt, der Abglanz und der Abdruck des Wesens. Und so kann Jesus Christus sagen, der Vater und ich, wir sind eins. Er sagt nicht, wir sind gleich, aber er sagt, wir sind eins. Das ist das gottselige Geheimnis der göttlichen Dreieinheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir werden das, solange wir hier auf der Erde sind, mit unserem Menschenverstand nicht verstehen. Aber es fällt mir überhaupt nicht schwer, das zu sehen, dass Gott als ewiger Gott, der im Lichte wohnt, wo niemand hinzukommen kann, der absolut vollkommen heilig ist in allem, dass er nicht mit uns Gemeinschaft haben konnte, ist mir völlig klar. Das konnte er erst, nachdem er in Jesus Christus Mensch wurde und eine Erlösung geschaffen hat. Und dass jetzt der Jesus nicht mehr in unserer Mitte sichtbar ist, das liegt daran, dass ihn Gott auferweckt hat und er jetzt wieder droben ist beim Vater, uns aber seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und deshalb ist es ganz verständlich, dass Gott heute wirkt, der Vater wirkt, der Sohn wirkt, durch den Heiligen Geist. Wir leben heute im Zeitalter des Heiligen Geistes und das, was Gott wirkt, das wirkt er durch sein Wort und durch seinen Geist. Insofern ist es zwar nicht so ganz leicht erklärbar, aber es ist ja doch verständlich eigentlich, warum es diese göttliche Dreieinheit geben muss. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir sowohl den Vater durch den Herrn Jesus und belehrt durch den Heiligen Geist ihn und den Vater immer besser kennenlernen. Und Johannes sagt in seinem ersten Johannesbrief, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne und dies schreibe ich euch auf, dass eure Freude völlig werde. Ihr Lieben, freuen wir uns, wenn wir Kinder Gottes sind, eigentlich jeden Morgen aufs Neue, dass wir gewürdigt sind, mit ihm, dem heiligen, ewigen Gott und Vater, zu dem wir jetzt Abba, geliebter Vater, sagen dürfen, und seinem Sohne Gemeinschaft haben dürfen. Und zwar die innigste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Und es liegt jetzt nur an uns, wie weit wir Bereitschaft haben, Glauben haben, Vertrauen haben, diese Gemeinschaft anzunehmen. Der Vater bietet sie uns in vollkommener Weise an in Jesus Christus. Wir denken oft nicht so sehr daran, was in Römer 8 geschrieben steht, Vers 30. Der seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Da hören wir meistens auf, weil das ja die wichtigste Aussage ist. Es kommt aber noch ein bedeutender Nachsatz. Der ihn dahingegeben hat, sollte er uns mit ihm nicht auch alles, aber auch wirklich alles schenken. Ihr Lieben, Gott enthält uns nichts mehr vor, was wir bedürfen, zu einer Glückseligkeit in ihm, diese Gemeinschaft zu genießen. Allerdings, das gebe ich zu, diese Gemeinschaft erlebt man nicht, wie es die Naturfreunde so tun, vielleicht im fröhlichen Wandern in der Natur. Das kann man auch ohne Gott tun. Man erlebt sie nicht in den Treiben dieser Welt, wo es sehr laut zugeht, sondern diese Gemeinschaft erlebt man allerdings nur in der Stille vor ihm. Nicht mit Kraft, nicht mit Rosse und Wagen, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Und der Heilige Geist wirkt sehr stille. der drängt sich nicht auf, aber er bittet uns, dass wir doch das Vorrecht der Kinder Gottes mehr in Anspruch nehmen. Und da wiederhole ich noch einmal Johannes 4. Wer Gott anbeten will, Gott sucht solche, der muss es im Geist und in der Wahrheit tun. So ist der Herr Jesus also, wenn wir ihn so in seiner Herrlichkeit sehen, ob es nun in den vier Evangelien ist auf der Erde oder ob es im sogenannten fünften Evangelium im Hebräerbrief ist, als der schon droben im Himmel, als der hohe Priester sich für uns verwendet. Immer sehen wir ihn, unseren geliebten Herrn, als Abbild, als Abglanz, als ewiges Bild des unsichtbaren Gottes. Was heißt es nun aber, wenn der Apostel Paulus im zweiten Punkt sagt, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung? Ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass er gewissermaßen eben einer unter vielen ist, sondern der Erstgeborene ist ein ganz besonderer Titel. Der Herr Jesus war schon immer, vor Grundlegung der Welt. Wir lesen das ja in Sprüche 8, als die Welten noch nicht geschaffen waren, vor den Vorzeiten, Urzeiten, da war Jesus Christus schon das Schoßkind des Vaters. Aber ihr Lieben, hier auch ein wunderbarer Gedanke aus dem Epheserbrief. Als der Vater vor den Urzeiten mit seinem Sohne gewissermaßen menschlich gesehen, gesprochen, sich Gedanken machen würde über diesen Satz, lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, da hat er schon, und das ist das Wunder aller Wunder und das sollte uns auch immer wieder mit Freude erfüllen, da hat er schon an jedes einzelne Gotteskind gedacht. Denn in Epheser 1, Vers 3 schreibt der Apostel Paulus dann, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung, der uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, der uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft und der uns begnadigt hat in dem Geliebten. Lieben, das ist geschehen, bevor der Grund dieser Welt gelegt war. Insofern dürfen wir sagen, sind die Uranfänge der Gemeinde Jesu, der Versammlung des lebendigen Gottes, wie Paulus es auch nennt, von der Jesus Christus das Haupt ist. Diese Uranfänge sind noch vor der Gründung des Volkes Israel. Denn von Volke Israel wird nicht gesagt vor Grundlegung der Welt, sondern von Grundlegung der Welt an. Die Geschichte des Volkes Israel fängt erst an auf dieser Welt. Die eigentliche Geburtsstunde der Gemeinde Jesu ist im Herzen, in den Gedanken Gottes schon vor Grundlegung der Welt, Sprüche 8. Und das sollte uns eigentlich mit ganz, ganz großer Freude und darf uns mit ganz großer Freude und Dankbarkeit erfüllen, wenn wir Kinder Gottes sind. Und das setze ich einmal bei meinen Ausführungen voraus. Ich werde dann an einem anderen Abend einmal diese Voraussetzungen näher noch erklären und sagen, wie man auch dazu kommen kann, wenn man noch keine Heilsgewissheit hat. Es geht mir aber jetzt darum zu zeigen, dass er, der Herr Jesus, der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Und dazu möchte ich einmal aus dem 89. Psalm lesen. Im 89. Psalm finden wir Vers 27. So will auch ich ihn, so spricht Gott, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Ihr Lieben, in diesem Psalmwort kommt natürlich das, was vor 3000 Jahren geschrieben wurde, der Herr Jesus noch nicht in seiner vollen Entfaltung zum Ausdruck. Damals hat es ja noch nicht die Gemeinde gegeben. Damals konnte er auch noch nicht das Haupt des Leibes sein. Aber er war schon damals der Erstgeborene über alle Könige der Erde. Das heißt, er war schon damals der Erste. Auch bevor er auf Golgatha der Retter und Heiland der Welt wurde. Auch da sehen wir unseren Herrn schon als den Erstgeborenen. Aber was heißt es nun, wenn er hier im Kolosser 1 als der Erstgeborene aller Schöpfung ist? Wir müssen dazu die weiteren Verse erkennen. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Gewalten oder Fürstentümer, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Das heißt, als der Vater in den Uranfängen mit seinem Sohne den Heilsplan, den Liebesplan über seine Geschöpfe beschlossen hatte in seinem Herzen, in seiner vollkommenen Liebe, da hat er schon den Sohn als den Schöpfer und Erhalter, als den Ausführenden aller Liebesgedanken Gottes eingesetzt. Und so ist der Herr Jesus tatsächlich der Weltenschöpfer und der Weltenerhalter. Ihr Lieben, das ist etwas anderes, als wenn man ihn als Religionsstifter gerade so ein bisschen anerkennt. Jesus Christus ist der, der das Universum geschaffen hat durch das Wort seiner Macht. Und er ist auch der, der die Welten erhält bis zu diesem Augenblick. Und mögen die Evolutionisten und die Spötter noch so lächeln über eine solche, wie sie meinen, naive kindliche Meinung. Wenn Jesus Christus, der Weltenschöpfer und Erhalter, seine Hand, mit der er alles erhält, zurückziehen würde, dann hätten wir im nächsten Augenblick das Tohu Wabohu. Und ihr Lieben, wir werden im Laufe dieser Ausführungen noch erkennen, was es bedeutet, wenn Jesus Christus einmal die Gerichte über diese Welt bringen wird. Da werden wir einmal merken, wie Erschütterungen auf diese Erde kommen wird, von der wir bis jetzt noch einen schwachen Vorgeschmack haben. In den Erdbeben, in den Katastrophen der letzten Jahrzehnte. Das wird sich in einem Maße häufen, dass die Menschen, so sagt es die Bibel, vor Angst umkommen werden. Sie werden sagen, ihr Berge fallet über uns und ihr Hügel bedecket uns, denn es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jesus Christus ist der Herr und er hat alles in seiner Hand. Dass wir das noch nicht so verstehen können, das liegt daran, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist, dass wir hier begrenzt sind. Aber das eine steht doch fest, darüber sind wir uns doch einig. Der Schöpfer ist immer größer als das Geschöpf und der Meister ist immer größer als das Werk, das er geschaffen hat. Nun ist aber das Werk, das der Herr geschaffen hat in dieser Welt, schon so großartig, dass wir das auch nicht mehr erfassen können. Ich weiß nicht, wie weit Sie im Bilde sind, wie groß das Universum ist. Es ist zwar unendlich, sagen Sie, aber es ist doch begrenzt. Das ist in sich ein Widerspruch. Aber wir können uns die Kugelform zum Beispiel vorstellen, die ist auch unbegrenzt und doch endlich. Es sind heute im Universum etwa 24 Trillionen Sterne, Milliarden von Milchstraßen. Das können wir uns nicht vorstellen. Die Entfernung eines Lichtjahres, das ist die Entfernung, die das Licht zurücklegt, sind etwa 10 Billionen Kilometer. Und die nächsten Sterne sind Hunderte von Lichtjahren entfernt, manche sogar Tausende. Das sind Entfernungen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber nun will ich Ihnen einmal ein Wort aus dem Psalmen sagen, und das ist das Kostbare. Das ist nun kein lyrischer Erguss eines Psalmisten, sondern das ist das Wort Gottes, vom Geiste Gottes eingegeben. Da schreibt im 147. Psalm der Psalmist, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Ihr Lieben, heute kann man mit dem Computer einige Milliarden Namen nennen. Zu der damaligen Zeit gab es das aber nicht. Und trotzdem kennt der Herr Jesus alle Milliarden von Lichtsternen, von Galaxien, von Milchstraßen. Er kennt sie alle mit Namen. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Und jetzt achten Sie einmal dran, wie kostbar das ist. Der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Wer also sagt, das kann Gott nicht, der hat eine völlige falsche Vorstellung. Das, was bei uns groß ist, das ist bei ihm nicht unbedingt groß. Und das, was bei uns klein und nebensächlich ist, das ist für ihn gar nicht klein und nebensächlich. Er ist so groß, dass die Welten, der ganze Kosmos in seiner Hand liegt und er alles kennt und lenkt und regiert. Aber er ist auch so groß, dass er keines Gebet seiner Kinder, der ewigen Gottes, unberücksichtigt lässt. Und kein Menschenherz ist da, was er nicht verbindet, und keine Wunde ist da, die er nicht heilen kann. So groß ist dieser unser Herr. Und deshalb muss er in allem den Vorrang haben. Er ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Und wenn wir in der Evangelisation den Namen Jesus Christus als Sünderheiland verkündigen, da verkündigen wir ihn als den, von dem Philipperbrief sagt, weil er gehorsam war bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz, hat ihn Gott hoch erhoben und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf das in dem Namen Jesus sich einmal beugen werden alle Knie, die in dem Himmel sind, die tun es freiwillig, mit Freuden, mit Danksagung und Anbetung. Die auf der Erde sind, müssen erkennen, dass er der Herr ist. Und die unter der Erde sind, müssen erkennen, wie furchtbar es ist, diesem Namen aller Namen nicht im Glauben angerufen zu haben, um errettet zu werden. Alle Zungen müssen bekennen, dass Christus Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ihr Lieben, das ist unser Herr. Wir wollen mit diesen zwei Punkten heute aufhören. Wir sehen aber allein schon an diesen beiden Punkten, wie groß, wie wunderbar, wie herrlich dieser Herr ist. Und ihm dürfen wir gehören, wenn wir durch Buße und Beugung, durch die Reinigung seines Blutes Kinder Gottes geworden sind. Und wir sollten darüber das Danken nicht vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt schon der Psalmist im 103. Psalm. Und wir haben allen Grund, dankbar zu sein und wollen auch so in den Tag hineingehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sein dürfen. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns aus dem Alltag herausnimmt und hier, dass wir hier im Frieden leben dürfen. Ihr Lieben, wir sollten immer wieder dankbar sein und ihm, unserem geliebten Herrn, darüber die Ehre geben. Wir wollen, soweit wir können, aufstehen und beten. Unser geliebter Herr, nun danken wir dir ganz herzlich, dass du uns auch diesen neuen Tag, diese neue Woche schenkst. Wir danken dir, dass wir hier in der Stille, in der Geborgenheit sein können, dass du uns versorgst mit allem, dass wir keinen Mangel haben. Wir bitten dich auch, Herr, dass du die segnest, die aufgrund ihrer körperlichen Leiden Beschwerden haben. Kannst dich auch da als der Retter und als der beste Arzt erweisen. Und so bitten wir dich aber auch für das Evangelium, für die frohe Botschaft, wo heute dein Name verkündigt wird als Weltenheiland und als Weltenrichter. Da gib, dass Menschen sich aufmachen und ihr Leben dir übergeben, dass Freude im Himmel sein darf über Sünder, die Buße tun. Und wir, die wir dich erkennen dürfen als unseren Retter und Heiland, wollen dir von Herzensgrunde danken, dass du uns in deiner Liebe gesucht und gefunden hast und dass du uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hast und uns zur Sohnschaft bestimmt hast. Wir beten dich darüber an, preisen dich und in dir unseren Vater. Amen.